Als wir uns getroffen haben als Leitungsteam, um diese nächsten Monate vorzubereiten, auch jetzt in dieser Phase, in der wir sind, da haben wir empfunden, dass es gut wäre, auf ausgehend von der Konferenz einfach diese Thematik der fünffältige Dienst aufzugreifen und das zu vertiefen. Jeder von uns hat sich damit mehr oder weniger beschäftigt, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, sich gedanklich dort einzuklinken und sich bewusst zu machen, worum es geht. Und da werden wir in den nächsten Gottesdiensten das zu unserem Thema haben. Wir werden diese fünffältige Dienstgabe uns vornehmen und uns ansehen. Heute soll es eine Einführung geben zum fünffältigen Dienst und wir werden uns mit dieser apostolischen Gabe beschäftigen. Zunächst einmal als Einführung der Gedanken dazu zu dieser ganzen Sache. Warum machen wir das eigentlich? Warum ist das so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Warum beschäftigen wir uns damit? Und das soll uns gleich zu einer Bibelstelle führen, die, wenn es um fünffältigen Dienst geht, ganz zentral ist, weil das da auch explizit erwähnt wird. Und die kennen wir, die Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11 bis 13. Das möchte ich kurz vorlesen. Dort heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Hier ist ein richtiger Schwall von Begriffen, die Paulus hier ausführt, in einer ganz kompakten, komprimierten Form ausdrückt, worum es geht eigentlich im fünffältigen Dienst. Und hier habe ich das auch dann nochmal hervorgehoben. Diese einzelnen Worte, die hier farblich hervorgehoben sind, das sind ganz wichtige Begriffe. Begriffe Ausrüstung, Erbauung, Einheit, Erkenntnis, Reife, Wachstum. Denn darum geht es generell, wenn es um den Glauben geht und um Gemeinde geht. Also der Grund, warum wir uns hier versammeln, gemäß dieser Stelle, ist, dass wir genau diese Dinge erleben und darin zunehmen. Das ist der Grund. Der Grund ist nicht, dass wir uns so nett finden und so toll finden. Und vielleicht finden wir uns ja sogar nett und das sollte auch so sein. Und das ist ja nichts dagegen. Aber das reicht nicht aus. Wir sind nicht die CGM oder keine Gemeinde sollte sich nur als eine Interessengemeinschaft verstehen, als ein Verein, sondern wir sind hier, um Göttliches auf der Erde entfalten zu sehen, aufgrund dieser Aussage, Ausrüstung, Erbauung, Einheit, Erkenntnis, Reife, Wachstum. Alles, was im Gottesdienst geschieht, in der Gemeindearbeit geschieht, alles, was in Diensten geschieht, wo wir Teil von sind, das soll diesen Zwecken untergeordnet sein. Es geht in der Gemeinde nie darum, Menschen zu unterhalten. Es geht nie darum, irgendwie einfach nur ein volles Gefühl zu geben, sondern es geht darum, diese Dinge zu erreichen. Alles muss diesen Zielen untergeordnet sein. Und hier kommen eben diese fünf Dienstgaben ins Spiel, denn sie sind es, durch die Gott gemäß dieser Verse all das bewirkt. Ausrüstung, Erbauung, Einheit, Erkenntnis, Reife, Wachstum. Das geschieht eben durch den fünffältigen Dienst. Darum hat Gott diesen fünffältigen Dienst oder diese fünffältige Dienstgabe gegeben. Das haben wir gelesen, der Vers fängt an, er hat die einen als Apostel gegeben. Ja, es ist eine Gabe von Gott, damit diese Dinge geschehen können. Und das Starke ist, bei diesen fünf Dienstgaben, Jesus selbst ist die Quelle aller dieser Gaben. In ihm siehst du alle dieser Gaben vereint. In Jesus siehst du, er hatte alles, die ganze Fülle. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig heißt es. In ihm sind diese Gaben vereint und während er auf Erden wirkte, wirkte er in diesen fünffältigen Dienstgaben. Und dann ist Jesus in den Himmel gefahren und hat Menschen beauftragt, sein Werk fortzuführen. Darum hat er seiner Gemeinde diese Gaben gegeben. Und vielleicht sei auch noch mal erwähnt, als einführende Gedanken hier, wie wichtig das ist, dass wir das verstehen. Seine Gabe, Gott hat uns nicht ein Buch gegeben. Ja, die Bibel ist Gottes Gabe natürlich an uns, aber das allein würde nicht ausreichen. Gott hat uns nicht nur ein Buch gegeben, er hat uns nicht nur einen Kurs hinterlassen, ja, besuche diesen Kurs und dann hast du das alles verstanden. Seine Gabe sind Menschen. Das ist ganz wichtig hier. Gott hat Gaben gegeben und diese Gabe besteht aus Menschen. Warum? Weil Gottes Methode Menschen sind. Wenn Gott etwas Großes tun will, dann sucht er kein Gebäude, so wichtig Gebäude sind. Wenn Gott etwas Großes tun will, dann sucht er Menschen. Das ist das Herz Gottes, so arbeitet er. Die Lösung ist nie ein besseres Gebäude, ein größeres Gebäude, das passende Gebäude. Die Lösung ist auch nicht ein Programm, ein Gemeindeprogramm, eine Schulung oder irgendetwas. Die Lösung ist immer, dass Gott Menschen gibt, die in ihrer Gabe, die sie von Gott haben, diesen göttlichen Zielen dienlich sind. Und das sei auch dazu gesagt, deswegen ist das auch alles nicht immer perfekt. Ja? Die Gabe sind Menschen, die kommen von Gott. Aber diese Gabe ist in menschlicher Form und deswegen auch nicht immer perfekt. Und es geschehen auch unter Umständen Dinge, die eigentlich nicht geschehen sollten. Habt ihr das festgestellt? Die Gemeinde ist kein perfekter Ort. Und das soll das nicht entschuldigen oder soll nicht heißen, dass es alles egal ist. Aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Es wird immer Menschen. Selbst in der geisterfüllsten Gemeinde. Manchmal sind wir ziemlich straff in unseren Vorstellungen, wie es in der Gemeinde auszusehen. Alles perfekt. Aber wir vergessen, dass es einen unperfekten Faktor gibt und das ist der Faktor Mensch. Und der wird immer da reinspielen. Und das ist ganz wichtig. Das sehen wir in der Schrift im Neuen Testament. Selbst die großen Männer Gottes, die waren nicht vollkommen. Und er sagt, er gibt den Schatz in irdene Gefäße. Aber wenn wir es schaffen, über das Menschliche, Zerbrechliche, Unvollkommen hinauszuschauen, dann werden wir reich beschenkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Gabe in Form von Menschen empfangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz immer wieder öffnen gegenüber Menschen, die begabt sind, um diese Ziele, von denen wir hier gehört haben, im Vers zu erreichen. Und noch etwas sei gesagt, das soll einführend dazu gesagt werden, es geht um Gaben und nicht um Titel. Manchmal, und das ist leider so, wir Menschen, ich habe euch ja gesagt, es menschelt immer sehr schnell, wir Menschen sind sehr anfällig, wenn es um Titel geht, weil Titel geben uns Bedeutung, Bestätigung, Anerkennung. Und deswegen sind wir gerade in unserer heutigen Zeit und auch in christlichen Bereichen sehe ich das immer wieder, wie wichtig Titel sind. Es gibt aber einen Grund, dass uns die Schrift, auch das Neue Testament, Jesus selbst, warnte ausdrücklich, dass wir uns vor den Titeln hüten sollen, weil sie unter Umständen etwas vorgeben, was nicht vorhanden ist und Realität schaffen. Es ist die Gefahr der Selbstbeförderung. Früher hat man gesagt, dass die Putzfrau, heute sagt man, das ist der Utility oder der Utility Manager oder was. Facility Manager heißt er. Ich meine, das hört sich natürlich viel besser an, aber die Aufgabe ist geblieben, oder? Also, Titel, ganz wichtig, es geht nicht um Titel, es geht nicht, dass wir jetzt sagen, ah, du bist ein Apostel, du bist ein Prophet, du bist ein Evangelist, darum geht es gar nicht, das ist so unwichtig, es ist ein Teil davon, aber es ist einfach nicht wichtig. Wisst ihr, ein Bäcker heißt so, nicht weil das sein Nachname ist, es gibt ja Nachnamen, ja, Bäcker, aber wenn ein Bäcker nur so heißt, aber nicht Brot backt, dann ist er kein Bäcker, stimmt's? Und wenn er gerne Brot isst oder darüber vielleicht das toll findet und Bücher darüber gelesen hat, dann ist es noch lange nicht so, dass er Bäcker ist. Ein Bäcker ist jemand, der tatsächlich Brot backt. Es geht immer um die Gabe an sich und nicht um den Titel. Wenn jemand sagen muss, was er für eine Gabe hat, dann solltest du schon sehr vorsichtig sein, weil eine Gabe wird sich immer Raum verschaffen, wird immer sichtbar werden. Jemand, der prophetisch begabt ist, muss nicht sagen, ich bin Prophet. Du wirst merken, so wie er, wenn diese Gabe Raum bekommt, da ist eine prophetische Gabe. Und man muss gar nicht diesen Titel da nutzen. Also Titel sind irrelevant im Reich Gottes, denn es geht um Funktion, es geht um das Eigentliche. Und ich möchte heute anfangen, wir haben gesagt, 5 Dienstgaben und die erste, die hier genannt wird, Epheser 4, ist Gott hat Apostel gegeben und ich möchte deswegen ganz kurz heute Morgen über eine Einführung gegenüber die apostolische Gabe. Also zunächst einmal, Apostel kommt, dieses Wort Apostolos kommt von Apostello. Und Apostello bedeutet senden. Also ein Apostel ist ein Gesandter. Und interessant ist, dass man in der Kirche, traditionell in der Kirche seit Jahrhunderten eigentlich von, also Missio ist die Mission, ist die Sendung. Und Mittere heißt senden. Deswegen gibt es das Wort Missionar. Ein Missionar, jemand, der auf Mission ist, ist eigentlich jemand, der gesandt ist. Ist eigentlich das gleiche Wort. Aber das Verständnis, wenn wir an Mission denken, ist im traditionellen Sinn nicht gleichzusetzen mit dem, was das Neue Testament über apostolisch zu sagen hat. Wenn wir davon reden, dass die apostolische Gabe in jeder Gemeinde vorhanden sein und Raum bekommen soll, dann geht es nicht, dass man sagt, okay, wir machen einen Gabentest, und es gibt ja einige Gabentests dazu. Das haben wir auch hier schon vor vielen Jahren mal gemacht, hier im Leitungsteam von der CGM, einfach einen Gabentest. Es gibt sehr gute Mittel dazu. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man einen Gabentest macht und sagt, ah, ich bin Apostel. Okay? Das wollen ganz viele sein. Ja, ich bin Apostel oder ich bin ein Prophet, ich bin ein Lehrer, ich bin ein Evangelist oder sonst etwas. Darum geht es nicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ich rede ganz bewusst in diesem Zusammenhang heute Morgen und auch in den nächsten Einheiten wollen wir das tun, ganz bewusst, ich rede von dem Adjektiv, von der Eigenschaft, von dem Apostolischen. Ich finde das viel besser, viel gesünder. Warum? Weil es apostolisch, wenn man dieses Wort apostolisch gebraucht, dann schließt das alle Dimensionen ein, die damit zu tun haben. Weil es gibt natürlich ein apostolisches Amt. Es gibt Menschen, die von Gott berufen sind, die so ein apostolisches Amt bekleiden. Und das sind Berufungen, wissen wir. Es gibt apostolische Begabungen. Es gibt Menschen, die vielleicht jetzt nicht ein apostolisches Amt innehaben oder einen apostolischen Dienst, aber die apostolisch begabt sind, die mit ihrer auch natürlichen Begabung eine Voraussetzung mitbringen, in diesem Bereich von Gott gebraucht zu werden. Und dann gibt es aber auch das apostolische Herz. Das sind Menschen, die das Herz dafür haben, die das total wichtig und gut finden, aber nicht unbedingt dazu begabt sind oder auch berufen sind, das zu tun. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du nicht dazu berufen bist, apostolisches Amt zu haben oder Begabung oder dergleichen, dann sollten wir alle apostolisch denken können. Das ist ganz wichtig, weil wir als Gemeinde, ich schließe die ganze Gemeinde Jesu mit ein, weltweit, wir als Gemeinde sind eine apostolische Gemeinde. Und eine apostolische Kirche zu sein, bedeutet, apostolisch denken zu können. Und diese Denkweise, das ist auch eingeschlossen, also diese verschiedenen Ebenen, das ist sehr wichtig. Ich rede heute Morgen vom Apostolischen. Das ist, denke ich, sehr wichtig und auch gesund. Ich glaube, wir sind nicht in der Lage, mit diesen Titeln umzugehen. Ich glaube, es hilft nicht, wenn wir sagen, ich bin Apostel, du bist Apostel oder du bist Prophet. Ich denke, wir Menschen sind noch nicht so weit. Das kommt vielleicht noch, wenn wir als Gemeinde mehr und mehr Wiederherstellung erleben, dass wir damit gut umgehen können. Aber im Moment würde ich das vermeiden. Also, heute Morgen soll es darum gehen, um so ein bisschen das zu umreißen, was eigentlich das Apostolische kennzeichnet. Und hier bin ich mir total bewusst, dass es so eine unvollständige Skizzierung ist, einfach der Zeit halber. Und ich möchte hier fünffältige Dienst, möchte ich heute mal nicht drei ausnahmsweise, sondern fünf Dinge sagen, Eigenschaften, die das Apostolische kennzeichnen. Und es gibt so viel dazu zu sagen, ich möchte es ganz bewusst auf diese Dinge hier beschränken, weil das solche grundlegenden, wichtigen Dinge sind und vielleicht anders sind, als wir uns das vorstellen. Und das Erste, was ich hier erwähnen möchte, ist, damit möchte ich anfangen, weil ich glaube, dass das Herzstück ist, übrigens alle diese fünf Punkte, diese Worte, fangen alle mit B an. So hilft vielleicht, das zu behalten. Und zwar, das erste Kennzeichen des Apostolischen ist in der Tat das Begehren nach der Gegenwart Gottes, so habe ich das einmal genannt. Und ich möchte hier die Bibelstelle nennen, Markus 3, 14. Es heißt dort, er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Hier in diesem Vers lesen wir, wie Jesus zum ersten Mal Menschen in eine apostolische Position einsetzte. Das erste Mal. Ja, das war, wo er seine Jünger, die kamen zu ihm, er sammelte die berief Menschen zu sich. Und dann gingen sie mit Jesus, zogen sie durchs Land. Und da gab es einen Tag, Jesus heißt es an einer anderen Stelle, er ging auf einen Berg, betete die ganze Nacht, kam von dem Berg und im Gebet empfing er die Namen, die Personen, die er als Apostel einsetzen sollte. Ja? Das ist Lesen in den Evangelien. Und das allererste, was hier erwähnt wird, wozu sie berufen waren, war, nicht, dass sie in alle Welt ziehen, sondern war, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist so stark und das wird so oft überlesen, so oft gar nicht erwähnt. Ich glaube, dass wir hier etwas lesen von einer ganz zentralen Sache, denn apostolische Personen sollten einen besonderen Bezug zur Gegenwart Gottes haben. Menschen, die apostolisch berufen sind oder die apostolisch sich unterwegs sind, möchte ich einmal sagen, man erkennt sie daran, dass sie einen unglaublichen Zugang haben zur Gegenwart Gottes. Ganz, ganz wichtig. Und du vielleicht sagst du ja, sollten noch alle Zugang zur Gegenwart Gottes haben. Das stimmt. Aber wenn es um das Apostolische geht, dann geht es darum, dass all das, was damit verbunden ist, mit dem apostolischen Dienst, mit dem apostolischen Wirken, eine Quelle hat in der Gegenwart Gottes. Das ist sozusagen das Herzstück, der Motor der apostolischen Berufung. Seht ihr, Jesus sagte, dass sie sollten bei ihm sein, damit er sie aussende. Vor der Sendung und dem Predigen kommt das bei ihm sein. Ganz wichtig hier, das Herzstück des apostolischen Dienstes. Das sehen wir auch, wenn wir dann die Briefe lesen von Paulus zum Beispiel, wenn er sagt, ich habe alles für Dreck erachtet. Alles andere ist Kot, sagt er, Dreck, um der überragenden Größe der Erkenntnis Jesu Christi. Er hatte so ein Herz, ihn zu erkennen. Erkennen bedeutet, in Gemeinschaft, ihm gegenüber zu sein, in seiner Gegenwart zu sein. Und apostolische Leute, die apostolisch unterwegs sind, sie wissen, es geht im Dienst um mehr, als was natürliches menschliches Handeln bewirken könnte. Deswegen bleiben sie in der Gegenwart des Herrn. Weil sie wissen, und das sagte Jesus ja auch, ich kann nur das tun, was der Vater sieht. Das ist ein Ausdruck des Apostolischen. Ich kann nur das sagen, was ich den Vater sagen höre. Das ist apostolisch. Das ist zutiefst apostolisch. Darum geht es, wenn wir uns mit dieser Gabe beschäftigen. Weil wir haben noch eine Tendenz heute, dass man sagt, da ist jemand, der richtig was bewegen kann, aufreißen kann. Irgendwie. Und auch im Unternehmen, sogar in der Wirtschaft, redet man von den Wirtschaftsaposteln. Das hat nichts in erster Linie zunächst einmal mit wahren apostolischen Dienst zu tun. Nichts, gar nichts. Nur weil jemand was aufreißen kann, heißt es noch lange nicht, dass er ein Apostel oder apostolisch berufen ist von Gott. Wichtig ist das Kennzeichen seiner Gegenwart. Die ersten Apostel waren in besonderer Weise Träger seiner Herrlichkeit. Es war seine Gegenwart, die ihren Dienst und ihre Taten Legitimation gaben. Es war so ihr Dienstausweis. Und denkt einmal an die Stelle, in der Apostelgeschichte heißt es, als Johannes und Petrus, als die dieses Wunder taten an den Lahmgeborenen, ihr wisst diese Geschichte, ganz am Anfang, Apostelgeschichte 3, da wurden sie dann zu den Obrigen gebracht. Und dann heißt es, als sie die Freimütigkeit dieser Männer sahen, da erkannten sie sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da war etwas hängen geblieben von der Gegenwart Gottes, von der Präsenz von Jesus Christus, die sich manifestierte in dem, was sie taten. Das ist stark. Das ist das, worum es geht. Also seine Gegenwart. Seine manifestierte Gegenwart, das, was die Präsenz Gottes bewirkt, das ist das, was den apostolischen Dienst zuallererst auszeichnen muss. Zweitens, ich habe es genannt, bahnbrechendes Momentum. Und das soll uns gleich in diesen zweiten Teil dieses Verses führen, also in den nächsten Vers, Markus 3, Vers 15. Also, sie sollten bei ihm sein, sie sollten gesandt werden, um zu predigen und heißt es hier in Vers 15, Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Also, sie sollten nicht die Dämonen oder sie sollten diese Menschen nicht besänftigen, beraten oder begleiten, sondern befreien. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ja, das ist etwas, was das Apostolische auszeichnet, dass sie etwas bewegen in der geistlichen Dimension. Sie gehen nicht nur natürlich vor, sondern sie haben eine geistliche Vollmacht, eine Autorität, die von oben kommt, die von Jesus kommt und von dem Bleiben in seiner Gegenwart kommt, dass sie bevollmächtigt, Dinge in Bewegung zu setzen. Und das wirst du feststellen, apostolische Menschen und Leute, die apostolisch zumindest denken oder die das Herz dafür haben oder die auch eine Berufung natürlich dazu haben, ein ganz wichtiges Wort in ihrem Vokabular ist das Wort Durchbruch. Ja, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Es gibt Menschen, die nutzen sehr gerne dieses Wort Durchbruch, weil das ist ihr Herz, das ist ihre Berufung, das ist ein Teil, so wie sie denken, wie sie gemacht sind. Und sie würden nicht sagen, Harmonie. Harmonie, sagen Kenntnis, ist nicht so wichtig, ist auch gut, aber es geht um Durchbruch. Jürgen und ich, wir haben lange mit Leuten, mit ganz starken Leuten zusammengearbeitet, die wirklich, muss ich sagen, die haben das nie gesagt, aber das waren apostolische Leute und die haben ständig über Durchbruch gesprochen. Ja? Da denkst du, wo, schon wieder ein Durchbruch, was muss denn jetzt noch alles geschehen? Ja, ein ganz wichtiges Wort. Und das ist wirklich so, wenn man geistlich etwas bewegen will, muss man durchbrechen. Und zu einem Durchbruch, denk einmal, wenn du eine Mauer hast, wenn du diese Mauer durchbrechen willst, dann brauchst du Werkzeug. Was für ein Werkzeug nimmt man, um eine Mauer zu durchbrechen? Wer hat das schon mal gemacht? Vorschlaghammer, oder? So richtig, ja? Das ist grobe Arbeit, da fliegen die Fetzen, das kommt nicht so drauf an, dass das alles so gerade ist. Hauptsache, da ist ein Durchbruch. Ja? Also man macht das nicht mit Feinwerkzeug, stimmt's? Man geht nicht so ganz fein gut, sondern sagt, die Mauer wird nie durchbrechen, stimmt's? Man braucht so richtig hartes Geschütz. Und so müssen wir uns das vorstellen, diesen Gedanken von Durchbruch. Und Paulus, wenn denkt einmal an Paulus, an vielen Orten, wo er immer er hinkam, es gab geistliche Durchbrüche und eine ganz starke Geschichte, die es sich lohnt, immer wieder sich anzusehen, ist die Geschichte, wie Paulus in Ephesus wirkte. Weil in Ephesus, dieser Weltstadt damals, wo Hunderttausende von Menschen lebten, wo was so ein Epizentrum, also eine Festung war, des damals des humanistischen Geistes und des Kultes und alles Mögliche. Es gab also wirklich, wenn man von einem harten Pflaster redet geistig, dann war es Ephesus. Und Paulus kam dorthin zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Team kam der Durchbruch. Und es heißt so, dass aus Ephesus raus, ganz Kleinasien, die Durchbrüche des Himmelreiches quasi mit meinen Worten ausgedrückt erlebte. Das war die apostolische Gabe. Ja, das Apostolische bahnt einen Weg. Denkt an diese Stelle, im Propheten Jesaja 40, da heißt es, bahnt einen Weg, ebnet in der Einöde eine Straße. Alles Hohe soll erniedrigt, alles Niedrige soll erhöht werden. Eine Straße, eine Schnellstraße. Ja, das ist das, worum es beim Apostolischen geht. Gut, weiter geht's. Drittens, Bezug zum Reich Gottes. Und als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war in Caesarea Philippi im Norden Israels, da, ihr wisst die Begebenheit, ich möchte nicht groß darauf eingehen, aber er sagte dazu Petrus, der eine gewaltige Offenbarung hatte, wer eigentlich Jesus ist. Und Jesus sagte dann, auf diese Offenbarung, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und ich werde dir, Petrus, die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und hier sehen wir etwas, einen ganz starken Hinweis, eine Eigenschaft des Apostolischen. Apostolische Personen wissen um die Bedeutung des Reiches Gottes und dessen Einfluss. Also Menschen, die wirklich apostolisch denken, die wissen, dass es mehr darum geht, als nur errettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Nur eine Feuerversicherung zu bekommen. Ja, für manche Menschen ist es das Allerwichtigste. Hauptsache Sündenvergebung, errettet und in den Himmel und hat sie gesagt. Aber darum geht es gar nicht. Das ist doch nur der Anfang. Das ist doch nur der Start. Das ist doch nur die Geburt. Und wenn du geboren bist, bist du mit einer Absicht geboren, auf diese Welt gekommen und dass diese Absicht als Christ ist, du bist wiedergeboren, um das Reich Gottes auf dieser Welt zu bringen. Und das, so denken apostolische Menschen, die betonen nicht nur das Evangelium der Errettung, sondern das Evangelium des Reiches. Sie denken nicht nur in Kategorien wie persönliche Erlösung, sondern sie denken in Kategorien von gesellschaftlicher Umwälzung. Das ist das Apostolische. Deswegen sind apostolische Personen nicht nur Gemeindegründer. Manchmal denken wir, dass das sind Leute, die irgendwie so einer Denomination vorstehen und irgendwie so ein Amt haben. Vielleicht heißen sie auch Apostel, aber ich sage euch, das heißt überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Vielleicht sind das nur Verwalter von Organisationen, aber das hat nicht unbedingt etwas mit apostolisch sein zu tun. Apostolisch zu sein bedeutet, Einfluss zu nehmen und überall die Kultur des Himmelreiches zu verbreiten. Es ist ganz interessant hier, wenn man sich mit diesem Begriff Apostel beschäftigt. Ursprünglich kommt dieser Begriff, das ist abgeleitet von einem römischen Konzept. Und dieses Konzept war damals, ein römischer Apostel war der Anführer einer Flotte, die losgesandt wurde aus Rom, die gesandt wurde, um im riesigen Imperium von Rom, in den eroberten Gebieten, die römische Kultur, Gesetz und Gesetze Roms zu etablieren. Auf dieser Flotte, auf diesen Schiffen waren Römer, die die Aufgabe hatten, dort in diesem Land einfach Rom zu präsentieren, aber nicht nur zu präsentieren, sondern die ganze Kultur mit sich zu bringen, mit allen Vorzügen und mit allen seltsamen Dingen, die damit einhergehen. Siehe Götzendienst und Kaiserkult und so weiter und so fort. Also, das waren Menschen, die gemäß den Wegen Roms kolonisiert werden sollten. Und genau das ist es, wenn es um diesen Begriff apostolisch geht. Es ist so, als wenn Gott uns sendet, nicht nur in ein fernes Land, ja, wer weiß, dass die Schweiz ein Land ist, was kolonialisiert werden muss mit dem christlichen Gedankengut und Verständnis. Ja? Das ist ganz offensichtlich. Leider ist, müssen wir das sagen. Von Deutschland will ich gar nicht reden, also das ist dann noch das härtere Pflaster. Aber Gott tut gewaltige Dinge und er sendet uns in jeden Lebensbereich, in all die Bereiche der Gesellschaft hinein, um göttliche Kultur, Reich Gottes Kultur zu verbreiten. Gesandt sein, das ist, man ist in Bewegung, man ist nicht statisch, man ist nicht irgendwie nur zufrieden damit mit dem Status quo. Apostolische Leute sind niemals zufrieden damit, irgendetwas nur zu erhalten, sondern sie wollen Land einnehmen. Das liegt in der Natur ihrer Gabe und ihres Verständnisses, dass man was einnimmt, dass man das Reich Gottes irgendwo hin transportiert und nicht nur, dass man guckt, dass alles erhalten bleibt. Ja, das ist so ein bisschen auch ein Teil des Apostolischen. Viertens, Bürde für Fundamentales. Und da möchte ich hier die Stelle zitieren, Epheser 2,20. Da sagt Paulus, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und das ist ganz wichtig, weil wie jedes physische Haus braucht auch ein geistiges Haus gute Fundamente. Und Jesus hat das selbst gesagt. Wenn ein Haus auf Sand gebaut ist, keine Fundamente hat, nicht auf dem Felsen, sprich auf der Offenbarung, wer Jesus ist, gebaut ist, sondern auf dem Sand, auf irgendwie Teilsegmente der Wahrheit, auf so ein bisschen christlichen, das, was christlich aussieht, aber eigentlich Sand ist, wird irgendwann mal der Sturm kommen, der Regen, das Unwetter kommen und wird alles weggespült. Und deswegen braucht auch ein geistiges Haus starke Fundamente. Und es ist interessant, apostolische Personen erkennt man darin, die apostolische Gabe macht sich bemerkbar darin, dass da eine besondere Bürde ist für solide Fundamente. Das ist immer so. Was sind Fundamente? Die Fundamente sind aufgrund dieser Aussagen hier auch die apostolisch-prophetische Lehre. Das sind die Fundamente. Das hat Jesus selbst gesagt. Auf diesen Felsen, er sprach da nicht über einen Stein, einen Berg, sondern er sprach über diesen geistigen Felsen, die Offenbarung, wer Jesus ist, was er getan hat und was er tun möchte. Die Offenbarung, wer Jesus ist, das ist das Fundament, die Lehre von Jesus Christus, die Offenbarungslehre von Jesus. Und mir ist ganz eindeutig, dass apostolische Personen den Fokus immer auf das Wesentliche legen, auf das Entscheidende, auf diese Fundamente, auf die Fundamente des im Geist und nicht auf Nebensächlichkeiten. Sie sind mehr daran interessiert, zu vermitteln, wer Jesus Christus ist, wer er ist in seiner Herrlichkeit, in seiner Auferstehungskraft, was er vollbracht hat, als zu ergründen, wer die vier Reiter, die apokalyptischen Reiter in der Offenbarung sind oder was die Zahl 666 bedeutet oder wer der Antichrist ist. Das ist alles wichtig, aber es ist nicht das Fundament. Du kannst dein Leben nicht darauf bauen, auf diesem Wissen, wer die vier Reiter sind. Kannst du nicht. Das ist gut zu wissen, schön als Zusatz. Das ist so obendrauf, aber das Einzige, worauf du dein Leben bauen kannst, ist auf die Offenbarung, wer Jesus ist und was er vollbracht hat. Alles andere sind Zusätze. Also ich habe das noch nie erfahren, dass wahre apostolische Personen sich irgendwie in diesen Nebensächlichkeiten verloren haben, sondern sie betonen immer ausdrücklich dieses Fundamentale des Glaubens. Und das ist nicht langweilig, das ist immer frisch, weil das Offenbarungswissen ist und nicht nur trockene Theologie. Fünftens, damit will ich schließen heute Morgen, Blick für das Ganze. Und da habe ich diese Stelle, 1. Korinther 3, Vers 10, da sagt Paulus, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Hier haben wir wieder den Grund, Grundlagen, haben wir Fundamente, haben wir gerade in Punkt 4 gesehen. Und dann sagt er, als ein weiser Baumeister habe ich den Grund gelegt. Und hier wollen wir ganz kurz einen Blick werfen auf dieses Wort Baumeister, weil das ist sehr interessant. Baumeister, das ist halt dieses Wort Architektum. Und ihr wisst, was für ein Wort da drin steckt. Der Architekt, der das Haus plant, der die Vision von einem ganzen Haus hat, von einem fertigen Haus. Und ein Architekt, beziehungsweise ein Bauleiter, der koordiniert die gesamte Bauphase. Er ist mit allen in Verbindung, mit den Maurern, also mit dem erstmal Tiefbau und dann Maurern, dann mit den Fliesenlegern auch natürlich, Elektrikern und Zimmerleuten, all diese Leute, die damit zu tun haben, er steht in Verbindung. Und er koordiniert das. Diese Person ist wichtig, weil der Architekt, er ist nicht derjenige, der alles tut. Er ist nicht derjenige, der die Fliesen legt oder der die Kabel zieht oder der die Mauern hochzieht oder irgendetwas macht und die Fenster einsetzt oder das Dach draufsetzt. Er ist derjenige, der das Ganze koordiniert. Und das ist ganz interessant, weil hier finden wir in dem Ausdruck einen unglaublich starken Hinweis, was eigentlich der apostolische Dienst, was ihn ausmacht, was eine apostolische Person kennzeichnet. Eine apostolische Person hat immer das Ganze vor Augen, immer den Blick für das Ganze, wie es aussehen soll. Hat nicht den Fokus nur auf seine spezielle Gabe. Deswegen wird, und das ist vielleicht etwas, was ihr auch schon mal gehört habt, deswegen wird die apostolische Gabe eben auch, wenn man fünffältige Dienst und Gott hat uns fünf Finger gegeben, ja, damit man das so richtig gut darstellen kann, ja, fünf Finger, fünffältige Dienst. Jeder Finger steht für eine Gabe und man sagt normalerweise der Daumen, Apostel, Zeigefinger, Prophet, Mittelfinger, Evangelist, Ringfinger, Hirte, fünfte und der kleine Finger ist der Lehrer. Heute sprechen wir über den Daumen, über die apostolische Gabe. Und man sagt eben auch deswegen, weil er einen Blick fürs Ganze hat, der Daumen ist an der Hand der einzige Finger, der in der Lage ist, jeden der anderen Gaben zu berühren. Er steht in Verbindung mit jeder anderen Gabe. Die anderen Finger können das nicht wirklich gut. Ja, sie können das vielleicht, wenn sie sich so verbiegen. Ja, es ist ganz schwer. Der Daumen ist der Finger, versuch es mal, er ist der Finger, der mit anderen Fingern in Kontakt stehen kann. Das ist die apostolische Gabe. Er steht mit den Propheten in Kontakt. Ja, geht's noch oder habt ihr schon einen Krampf? Ja? Er steht mit den Evangelisten, mit dem Hirten und mit dem Lehrer in Kontakt. Also, das bedeutet apostolisch, das Ganze sehen können. Also er muss das ganze fertige Haus sehen. Während dem Elektriker nur sein Schaltplan interessiert, ja, der Elektriker kommt die Baustelle, der sieht nur wichtig, Kabel ziehen, Schaltplan, fertig, wie der nächste. Ja, hat der Architekt immer das Ganze vor Augen. Ja, der Fliesenleger kommt und er denkt nur Badezimmer, Bänder, Fliesen, Fußbodenfliesen, raus, nächste Baustelle. Stimmt's? Mich interessiert das nicht, wie das Dach aussieht. Oder ja, ist ja egal, ne?
Ist ja egal.
Genau. Ja, der Dachdecker, der kommt, macht das Dach drauf. Hauptsache, es ist dicht. Ist ihm ganz egal, was unten drunter da ist, unter dem Dach. Aber dem Architekt ist das wichtig, dem Bauleiter ist das wichtig. Er sieht das Ganze, er hat das Ganze, das fertige Gebäude vor Augen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass jede Ortsgemeinde sollte im Idealfall mit einer apostolischen Dienstgabe in Verbindung stehen, damit immer gewährleistet ist, dass das größere Bild vor Augen ist. Dass man sich nicht verliert in den einzelnen Bereichen. Und wenn es in einer Gemeinde apostolisch denkende Leute gibt, dann zeichnet sie aus, dass sie eben nicht nur ihren Bereich vor Augen haben, sondern immer das Ganze sehen, immer die ganze Gemeindearbeit sehen. Es gibt Leute, Mitarbeiter, die sehen dann, ja, Kinderarbeit. Die haben nur Kinderarbeit und alles, was sie interessiert, ist, dass es der Kinderarbeit gut geht. Und warum gibt es nicht mehr Finanzen für die Kinderarbeit? Warum wird nicht mehr getan? Warum macht die Gemeinde nicht mehr für Kinder? Warum? Weil es nicht nur um Kinder geht. Es geht sehr um Kinder, aber nicht nur. Wir wissen, was ich meine. Da gibt es Leute, die vielleicht die Israel-Arbeit auf dem Herzen haben und die haben nur Israel vor. Das ist ja gut, das ist richtig. Aber es geht nicht nur um Israel. Da gibt es Leute, die vielleicht die Cafeteria auf dem Herzen haben und die sagen, wir müssen eigentlich alles umbauen hier, wir müssen so richtig professionell einen Coffeeshop aufrichten. Das ist schön und gut, aber es geht eben nicht nur um Coffeeshop. Ihr versteht, was ich meine. Und das unterscheidet Menschen, die apostolisch denken, wenn die das Ganze vor Augen haben. Das ist wichtig. Vielleicht fragst du dich, was habe ich damit zu tun? Ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Ich fühle mich auch gar nicht. Ich bin mehr so jemand, ich könnte jemanden den ganzen Tag zuhören und beseelsorgen. Und schön, dass es dich gibt. Ja, das finde ich ganz toll. Da fragst du dich halt vielleicht, was habe ich damit zu tun? Apostolisch? Ja, ich bin das gar nicht. Das interessiert mich nicht. Aber denk dran, das Apostolische ist, es fängt damit an, dass man lernt, apostolisch zu denken. Auch wenn das vielleicht nicht die Gabe ist, die man hat, oder die Berufung. Und da fragst du dich ja, was, ich habe auch nichts mit Gemeindearbeit zu tun, ich bin ganz normal, ich bin Rentner, ich bin vielleicht irgendwo im Beruf tätig, irgendwo, mache meine Arbeit, meinen Job, meinen ganz einfachen, was habe ich damit zu tun? Jeder von uns kann und soll in einem apostolischen Denken in seinem Leben unterwegs sein und das umsetzen. Das Begehren der Gegenwart Gottes, das gilt für alle von uns. Das sollte ganz stark sein und dass du sagst, komm her, komm in meine Lebensbereiche, komm in mein Haus, komm in meine Familie, komm in meinen Arbeitsplatz, komm dorthin, wirke du ganz stark. Ja, das ist das apostolische Herz. Ja, dann bahnbrechendes Vorgehen. Nimm es dir vor, persönlich, dich nicht, dass du dich im Kreis drehst, dass du auf der Stelle stehst, sondern nimm dir vor, vorwärts zu gehen mit Gott. Gehe vorwärts, das ist apostolisch denken und ein apostolisches Herz haben, dass man sich wehrt gegen geistlichen Stillstand, ja, gegen dieses Stillstehen, gegen dieses Kraft und Leblose. Bezug zum Reich Gottes. Dass du dich fragst, wie kann ich das Reich Gottes und seine Prinzipien am meisten, am besten umsetzen? Die Bürde für Fundamentales, dass du dich fokussierst auf das Wesentliche, dass du dich nicht verlierst in alle möglichen verschiedenen Bereiche. Und Blick für das Ganze, dass du nicht immer nur an dich denkst, sondern mal über dich rausschaust und das Ganze siehst. Also, lass uns in dieser Weise als Gemeinde apostolisch unterwegs sein, indem wir es lernen, ein apostolisches Herz zu haben und apostolisch zu denken. Und der apostolischen Gabe natürlich Raum zu geben. Und wenn du eine Berufung hast in diesem Bereich, dann wollen wir dich, und das ist nämlich die gedacht so, dann wollen wir dich freisetzen, in dieser Gabe zu wirken. Und wenn jemand hier ist, der ein Apostol, der berufen ist von Gott, das ist ja nicht, was man sich überlegt und aus dem selbst so aus dem Hut zaubert, sondern wenn Gott spricht und dich beruft, einen apostolischen Dienst aufzubauen, wie herrlich wäre das, wenn die CGM ein Ort ist, wo wir dich senden könnten, ja, bis an die Enden der Erde, das wäre doch was ganz, ganz Starkes. Das bedeutet, apostolisch unterwegs zu sein, das ist so die erste Dienstwerbung.